Ja, danke. So, Jesus war auch Handwerker, habt ihr das gewusst? Er war ein sogenannter Tekton, heißt das im Bibelgriechisch. Und ich habe nochmal nachgeguckt, das wird immer gerne als Zimmermann übersetzt. Aber das ist eigentlich einer, der so ein bisschen alles kann, so wie Motesa oder so. Ja, der sich auf Renovierung und Bau spezialisiert hat. Und damals hat man ja die Teenager eigentlich den Beruf von ihrem Vater, ne? Die Jungs haben den Beruf vom Vater gelernt, war ganz normal, sind bei dem in die Ausbildung gegangen und so hat Jesus von seinem Vater, vom Josef, hat er dann das Zimmermanns-Renovierungshandwerk gelernt. Auf jeden Fall weiß er auch im Praktischen, wie man Dinge neu macht. Ja? Muss neu, habe ich mal meine Predigt genannt. So ein Baustellenspruch, muss neu. Ist kein gutes Deutsch, bitte nicht bei der Deutschprüfung so simpel sprechen, aber auf der Baustelle ist schon okay. Ja, muss neu. Toilette kaputt, muss neu. Rasensteine falsch rumgelegt, muss neu. Ja, Seminarraum ungemütlich, muss neu und so weiter. Muss neu, muss neu, muss neu. Und Jesus weiß auch von seinem Handwerk her, wie man Dinge neu macht. Im Äußeren, aber auch in unserem Leben. Und das ist das Schöne. 2. Korinther 4, 15, da beschreibt der Paulus das folgendermaßen. Darum also verzagen wir nicht oder wir ermatten nicht, wir werden nicht müde, ja, haben wir heute auch schon ein Zeugnis gehört, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Muss neu. Muss neu, der innere Mensch. Genau. Der äußere Mensch zerfällt, wird aufgerieben. Und deshalb ist ja auch Renovierung und sowas notwendig. Ja. Wenn beim äußeren Menschen, da geht es nicht nur um den Körper, ja, das auch. Es gibt wahrscheinlich einige hier mit neuer Hüfte, die wird nicht melden. Genau, neues Knie, ja, genau. Neue Zähne habe ich auch schon. Also irgendwie ist ja doch so, dass dieser äußere Mensch, der Körper, aber auch unser ganzes Leben hier einem gewissen Zerfallsprozess ausgesetzt ist. Ja. Und der äußere Mensch, da geht es auch um Dinge wie Aussehen, da geht es um Dinge wie Lebensumstände. Und alles nutzt sich irgendwie ab, ja. Und das ist schon nervig. Also ich meine, jetzt müssen wir die ganze Technik neu machen. Könnte man sagen, hat doch funktioniert, war eben aber nicht richtig sicher und war vieles auch, könnte man optimieren. Und können wir jetzt endlich anpacken. Aber es ist natürlich viel Arbeit und kostet viel Geld, ja. Und wie schön wäre es, wenn man sich einmal im Leben ein Auto kauft und es fährt dann halt 50 Jahre. Aber es ist nicht so. Es nutzt sich alles ab. Alles geht irgendwie kaputt. Alles muss erneuert werden. Das kann auch frustrierend sein, weil wir ständig mit Abnutzung kämpfen. Ja? Und mit dass Dinge sich verbrauchen und so. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir auch die erneuernden Kräfte Gottes im Spiel. Ja. Das heißt, die Abnutzung dieser Welt, in der wir auch irgendwie drin stehen, steht in einer Spannung mit der Ewigkeit der Welt, die Jesus gebracht hat. Bei Jesus sind die Dinge ewig, die nutzen sich nicht ab. Ja. Jesus kommt aus einer ganz anderen Welt. Da sind die Dinge ewig. Ja. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, weil sich hier immer alles verbraucht und abnutzt. Ne. Und die Bibel ist voll von Geschichten, und das ist eben das, was wir auch erleben können, wenn wir mit Jesus leben, wo sich diese ewige Welt, ja, wo sie einbricht in die jetzige Welt, wo immer alles kaputt geht. Und das nennen wir Wunder. Ja. Wir nennen das Wunder, wenn das Neue in das Alte einbricht sozusagen. Das sind ganz erstaunliche Dinge. Und ich habe zum Beispiel dran gedacht, Stichwort Abnutzung, an die alte Geschichte im Alten Testament, als das Volk Israel mal also flüchten musste aus Ägypten. Ne? Sie waren Sklaven und Mose hat sie da dann rausgeholt. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern, heißt es. Ja. Also Streifen, ja. latschen. Ja, sie, eigentlich sollten sie nicht so lange durch die Wüste, es sollte nur ein paar Wochen dauern, aber weil sie so Probleme mit Gott hatten, ja, weil sie immer wieder gemotzt haben und weil sie irgendwie diese Sklavenmentalität nicht so schnell losgeworden sind, weil sie nicht in die Freiheit kamen, die Gott für sie vorgesehen hatte, mussten sie diese ganzen Extra-Runden drehen. Ja. Und dann heißt es aber in 5. Mose 8, Vers 4, in diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Also wer von euch wandert, ja, wie lange halten so Wanderschuhe, wenn du wirklich aktiv bist, ja, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre vielleicht, ja, vielleicht richtig gute, halten noch ein bisschen länger, aber keine 40 Jahre. Und die damals, ich meine, die hatten so aus Leder gemachte Sandalen und so Sachen, ja. Und hier steht irgendwie, die haben so ein Wunder erlebt, die haben erlebt, dass sich das irgendwie nicht abnutzte. Auch ihre Kleidung, ja, also ich meine, welche... Okay, wir haben, mancher von uns hat 40 Jahre alte Kleidung im Kleiderschrank. Ist vielleicht jetzt wieder in, okay. Aber trotzdem, das ist ja Kleidung, die die Leute täglich getragen haben. Die hatten ja keinen Kleiderschrank. Die hatten ihre 2, 3 Sachen und die haben sie immer angehabt. Und das Wunder war, es ist nicht verschlissen. Vielleicht können wir auch ab und zu mal, wenn wir Neues anschaffen oder so, auch mal beten, dass Gott da das ein bisschen lange halten lässt. Ne? Wäre interessant. Auch sehr nachhaltig wäre das. Genau. Sehr in. Der Nehemia, das war der, als dann Israel, in das komplette Volk in die Gefangenschaft geführt wurde und dann wieder zurückkam irgendwann nach Israel, war die Hauptstadt Jerusalem ja ziemlich zerstört und die Stadtmauer war total unten, was ganz schlecht ist für antike Städte, weil jeder Feind kann kommen, alles plündern. Also hatte der Nehemia die Vision, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Auch eine riesige Renovierungsaktion. Und der erinnert die Leute an diese Tatsache und zitiert das und sagt, guck mal, damals, deine Klamotten sind nicht zerschlissen, eure Klamotten, die Schuhe haben irgendwie gehalten 40 Jahre lang, es war ein Wunder und die Logik war, wir können auch wieder mit solchen Wundern rechnen. Wir haben ja eine Riesenaufgabe, aber wir können wieder mit solchen Wundern rechnen, dass Gott einfach mit uns ist. Und dann gibt es diese Leute im Alten Testament, wo ich auch manchmal, wo sehr umstritten ist, ja, wie ist das jetzt zu verstehen, die wurden sehr alt. Zum Beispiel Abraham, der hat ja erst mit 80 so richtig losgelegt, ja, als Gott ihn dann gerufen hat, hat er noch ein Kind gekriegt mit 80. Also, und dann heißt es, er würde 175 Jahre alt. Also ab und zu kommen ja mal in den Nachrichten so alte Japaner oder so, ne, die dann irgendwie 110 werden oder so, aber drüber macht es ja kaum jemand. Und Abraham wurde angeblich 175 Jahre alt. Und es gibt viele Leute, von denen damals berichtet wird, dass sie sehr alt wurden. Und dann kann man natürlich sagen, das ist so Übertreibung, das ist so ein Stilmittel oder so. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber auch, und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass ist es dieses Wunder, dass das Neue ins Alte einbricht. Ja? Dass das Ewige so ein bisschen so einen Vorgeschmack gibt. Na? Dass man sagt, hier, du kannst auch, wenn du älter bist, echt noch was reißen, wenn Gott das so will. Ja. Gott kann Dinge erhalten, er kann sie aber auch, und das kann er irgendwie noch besser, er kann sie komplett neu machen. Und jetzt kommen wir zum inneren Menschen. Der innere Mensch, also unser Innenleben sozusagen, das muss auch neu werden. Da ist auch vieles verrottet, ja, oder falsch. Schlecht gebaut, ja. Falsches Denken, Lebenslügen, muss neu. Falsches Wollen, irgendwelche Begierden nach irgendwas, muss neu. Falsches Handeln, was dann aus diesen inneren Einstellungen kommt, muss neu werden. Abhängigkeiten, ja, da muss was Neues rein. Wir werden nicht von der Abhängigkeit frei, indem wir einfach sagen, naja, ich will jetzt frei werden, sondern wir werden frei, wenn das Bedürfnis, was die Abhängigkeit gestillt hat bisher, durch unseren Schöpfer gestillt wird, quasi im Original, wie es sein muss. Ne? Abhängigkeiten, das ist so wie so ein ganz billiges Ersatzteil, was du irgendwo eingesetzt hast, weil du das Teure nicht kaufen wolltest und dann geht es gleich wieder kaputt. Ja? Du brauchst jetzt Originalteil. Ne? Und das Originalteil, das hängt mit dem Schöpfer zusammen. Der hat uns als Originale geschaffen. Neid, Bitterkeit, Ungeduld, diese ganzen Sachen, Rachegedanken, Negativität, alles kommt aus unserem Inneren, deshalb muss das Innere neu werden. Und der innere Mensch, So beschreibt es der Paulus, der wird von Tag zu Tag erneuert. Was ist denn der innere Mensch? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Im Epheserbrief schreibt der Paulus mal, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Der innere Mensch ist dadurch geprägt, wenn ich Jesus einlade, dann heißt es, dann wohnt er in mir, ja, der lebt in mir. Ja, das wird an vielen Stellen der Bibel ausgeführt, Christus in uns. Ja, und das hängt zusammen mit dem inneren Menschen. Unser Innenleben, wenn wir Christus unser Leben gegeben haben, zieht Christus da quasi ein und macht quasi unser Innenleben aus, ja, sozusagen. Jesus ist da sozusagen irgendwie in uns drin. Kolosserbrief heißt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und an vielen anderen Stellen auch. Christus in uns. Und der Witz ist, was in uns drin ist, das kommt auch raus. Christus in uns, dann kommt er auch raus, ist wie bei einer Tube. Ne? Ist Ketchup in der Tube, kommt der Ketchup raus. Senf in der Tube, kommt der Senf raus. Ne? Ist Jesus in uns drin und wir kriegen Druck, was kommt raus? Jesus kommt, also mindestens so in der Theorie, würden wir sagen. Ja? Aber es ist ja ganz komisch, weil gerade wenn wir unter Druck sind, dann ist manchmal irgendwie, ist auch so ein schön christlich sein, im Stress, ne, kommen auf einmal ganz andere Sachen raus, ne? Irgendwelche alten Verhaltensmuster, ne, die wir eigentlich längst hinter uns gelassen haben wollten. Interessant. Aber nicht nur. Ja? Es kann auch sein, wenn du unter Druck gerätst, dass Jesus aus dir rauskommt. Ja? Und es gibt ja immer einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Habt ihr schon mal gehört, Viktor Frankl, so ein ganz berühmter Spruch, es gibt immer einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, es kommt ein Reiz, zum Beispiel auf der Baustelle, jemand flaumt mich an, ne? Weil er ist auch unter Druck und ja, irgendwie jemand schimpft mich an oder so. Dann kommt ein Reiz. Ne? Und dann kommt die Reaktion. Ich schimpfe dann, ich stehe sofort zurück und verteidige mich. Ne? Aber Moment, ja, da gibt es noch diesen kleinen Raum, ja, wo ich vielleicht ein kurz mal, also nachdenken kann oder kurz innehalten kann und überlegen, was mache ich jetzt, ja. Und wenn ich jetzt mir bewusst bin, dass Christus in mir lebt und dass entweder kommt jetzt mein Alters, ich verteidige mich oder fallen die Opferrolle oder sonst was Programm raus oder es kommt Christus raus, ne. Und ich sage, hey Jesus, jetzt musst du mal, ja. Und dann kann es eben passieren, dass ich eben nicht sage, hey, du und geh auf diesen Streit ein, sondern sag, was ist denn los, was ist denn dein Problem, warum bist du so aufgeregt, dass ich irgendwie mit Liebe begegne. Ne? Das sind so die kleinen Situationen, deshalb Tag für Tag wird er erneuert. Das sind Alltagssachen. Die Erneuerung, ja, das hat ganz stark mit dem täglichen Leben zu tun. Wie mache ich denn das ganz praktisch mit der Erneuerung? Und da habe ich jetzt drei Punkte, wie so eine einfache Formel. Vision, Verknüpfung mit Jesus und Glaube. Kann man sich vielleicht auch merken. Vision, wenn ich eine Erneuerung erleben möchte, ja, dann ist echt hilfreich, irgendwo von meinem inneren Auge zu haben, wie es auch sein könnte. Dass ich zum Beispiel eben nicht ausflippe, sondern jemand mit Liebe begegne. Na, oder dass ich mich was traue, was eigentlich sehr gut wäre, was ich mich noch nie getraut habe. Ich brauche so eine innere Vision. Wie kann ich die bekommen? Ich kann zum einen sie direkt von Gott empfangen. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, erzähle ich gerne immer wieder, weil das für mich so krass war. Ich mit 20 Jahren konnte ich noch nicht vor Leuten sprechen. Ich war mit 19 Christ geworden, da habe ich zu Gott gesagt, okay, ich mache alles, was du willst, aber ich will nicht Lehrer oder sowas werden oder vor Leuten reden. Ja? Das ist mir irgendwie peinlich, das kann ich nicht mit umgehen. Und dann habe ich immer wieder davon geträumt oder auch so Tagträume, so Visionen gehabt, wie ich vor Leuten stehe und spreche. Und es fühlte sich nicht unangenehm an, sondern es ging. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ach so, Gott will mir da echt helfen. Und dann musste ich natürlich irgendwann, als dann die Anfrage kam, ne, Prediger fiel aus, ob ich da spontan was sagen mag und so, dann war natürlich wieder zwischen Reiz und Reaktion, ne, da habe ich dann, hat dann mein altes Wesen natürlich gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist nicht mein Ding, da habe ich Angst vor. Und dann war aber diese Vision, Moment mal, das geht ja vielleicht doch. Und dann bin ich da reingekommen. Ja. Das Zweite, und das ist vielleicht noch einfacher und gängiger, du siehst an jemand anders, wie es sein könnte. Ne? Da ist jemand, der hat eine Geduld, wo du merkst, in der Situation wäre ich jetzt schon längst ausgeflippt. Da ist jemand, der ist so herzlich, in der Situation habe ich eigentlich totale Hemmungen. Ja? Du siehst an jemand anders, deshalb brauchen wir auch Gemeinde, weil wir haben so viele Vorbilder in allen Dingen. Und ich meine nicht nur die Pastoren und Leiter, Christus kannst du in jedem sehen. Ja? Und wenn ich dann so manche Leute zum Beispiel, diese Handwerker, ja, ich hab schon Geduld mit Menschen, aber ich habe keine Geduld mit Dingen. Ne? Aber so ein Handwerker, ja, so ein richtiger Handwerker, hier so ein Bendix oder so ein Holger oder so Leute, die gucken sich dann so eine Situation an, dann sieht man schon, wie in deren Gehirn so eine Art Lösung schon entsteht und so eine Art Plan, wie das jetzt umgesetzt wird. Und dann sagen die einfach, ja, wir können das so und so machen. Ne? Und dann machen die das einfach und dann wird das Problem gelöst. Ja? Finde ich total cool. Gucke ich mir ab, werde ich von inspiriert. Und tatsächlich bin ich schon, ich bin immer noch kein großer Handwerker, aber ich habe viel gelernt von solchen Menschen. Und so geht es mit vielen Dingen in der Gemeinde. Der Paulus sagt das ganz krass, ich habe mal ein paar Stellen, der sagt immer hier, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Oder 1. Korinther 4,16 genauso. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Ja? Ach du meine Güte, ist der größenwahnsinnig? 1. Thessalonicher 6, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, als ihr das Wort aufgenommen habt. Ne? Wir haben es euch vorgemacht. Philipper 3, folgt meinem Beispiel, Brüdern und Schwestern. Nehmt euch die zum Vorbild, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Ja, meine Güte, ist das jetzt ein extrem hohes Selbstbewusstsein. Er sagt ja im Prinzip, guck mal, wie ich es mache, so mach du auch. Ja? Das Ding ist, Gott hat dem Paulus viele Dinge geschenkt. Er hat ganz viel Erneuerung erlebt. Er war ja ein Mann voller Hass und voller Gewalt und religiöser Fanatiker und alles. Er hat so viel Verwandlung erlebt und er wusste, das ist nicht nur für mich. Das soll auch andere inspirieren. Und deshalb, so hat das dann gelebt, ging in die Gemeinden und hat es nicht nur gepredigt, sondern hat es auch vorgemacht. Und er erwartete, dass die Leute ihm das nachmachen, dass sie von ihm direkt lernen. Und die Frage ist jetzt, was hat Gott dir gegeben, wovon du ruhig erwarten kannst, dass andere es nachmachen? Oder was hättest du gerne, weil du jemand bei jemand anders siehst und denkst, wow, so wie der in dieser Situation reagiert oder so wie der mutig ist hier und da oder das und das so und so macht, das hätte ich auch gern. Ja. Im Hauskreis oder in der Kleingruppe oder beim Teens oder wo immer, wäre es nicht schön, mal sich gegenseitig anzuschauen und sagen, was hat Jesus dem jetzt geschenkt? Was hat Jesus dem geschenkt? Was hat Jesus mir geschenkt? Und wir lernen alle so ein bisschen voneinander, ja, und lassen uns inspirieren. Und du kannst auch ruhig mal zu deinem Bruder und Schwester sagen, hey, bete mal für mich, dass ich ähnlich wie du vielleicht, ja, fröhlich sein kann oder von Jesus erzählen oder mutig sein kann oder diszipliniert sein kann, was auch immer, bete mal für mich. Vision, ja, dass wir das Bild vor Augen haben. Das Zweite ist dann die Verknüpfung mit Jesus. Ja, es kann natürlich sein, jemand hat ein dickes Auto und ich hätte auch gerne so eins. Das meine ich jetzt nicht, sondern es muss natürlich irgendwas mit Jesus zu tun haben. Ja. Was ist eine Eigenschaft von Jesus, die ich im anderen wahrnehmen kann? Was ist das Wirken des Geistes? Und dann, deshalb ist ja gut, die Bibel zu lesen und zu kennen, dann auch zu verstehen, aha, die Geduld, die ich bei jemand sehe und die ich mir auch mehr wünsche, das ist eine Frucht des Geistes nach Galater 5 zum Beispiel. Dann kann ich mir den Vers nochmal anschauen, das auswendig lernen, hilft das Bild klarer vor Augen zu haben. Ich kann also mit Jesus geduldiger werden. Ja, ich kann mit Jesus freier werden und so weiter. Also die Verknüpfung zu Jesus, weil dann können wir unterscheiden zwischen so eigenen Wünschen und Fantasien und Dingen, die mehr aus unseren fleischlichen Leidenschaften kommen und dem, was der Geist Gottes bewirken möchte. Und das Dritte ist Glaube. Glaube bedeutet Vertrauen. Es geht um ein Tag für Tag erneuert werden. Das heißt, es geht um einen täglichen Glauben, nicht einen Sonntagsglauben, sondern auch einen Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitagsglauben. Es geht darum, dass ich diese Vision mitnehme in meinen Alltag, weil da kommt es ja drauf an. Es ist handelnd. Ja? Es ist nicht theoretisch, wie das funktioniert. Erneuerung funktioniert nicht theoretisch. Wenn ich zum Beispiel großzügiger werden möchte, weil ich das vielleicht bei jemand gesehen habe und denke, boah, ich bin immer so geizig. Ich habe da Leute erlebt, die waren so großzügig auch zu mir. Ich möchte auch großzügiger sein. Dann werde ich das, indem ich was gebe. Ja? Und schon bin ich wieder in diesem Raum, wo es auch drauf, wo ich sage, Jesus, jetzt brauche ich dich, weil eigentlich möchte ich das lieber behalten und ich rechne mir schon aus, was ich davon kaufen könnte. Aber ich weiß, der Bruder, die Schwester braucht es jetzt oder die Gemeinde braucht es und ne, hilf du mir da. Es ist Handel. Und wenn ich dann gebe, habe ich den Geiz überwunden und bin ich schon ein Stück großzügiger, werde ich erneuert. Erneuerung ist nicht so theoretisch, also man kann es ja auch dann hinsetzen und das alles durchmeditieren, aber letzten Endes wirst du erneuert, indem du neue Dinge tust, zu denen du eigentlich gar nicht in der Lage bist, ne, sondern wo du sagst, hey, das muss jetzt Jesus machen. Und betend. Glaube ist natürlich Beziehungssache. Ja, betend im Sinne von, ich lebe es aus der Beziehung zu Jesus. Ich lebe es mit, durch Jesus, in Jesus. Jesus in mir muss es tun. Und für viele ist Gebet ein bisschen langweilig, ja. Aber wenn du das mit reinnimmst, ist es eigentlich total spannend. Sagst, Jesus, du, ich weiß jetzt, du hast mir gezeigt, ich kann auch anders. Und dann die Situation und buh, jetzt Jesus, brauche ich dich. Und dann wird Gebet richtig spannend. Ja? Und das ist auch Glaube. Also alltäglich handelnd und betend. Und Gebet ist auch wirklich der Schlüssel für die Vision, überhaupt sie zu bekommen. Für die Verknüpfung natürlich mit Jesus, mit dem Geistlichen und für den Glauben sowieso. Muss neu, das ist mehr als nur ein Baumotto im Gemeindezentrum. Muss neu ist ein Ruf Gottes an dich und mich. Nicht nur die Räume hier brauchen Erneuerung, sondern auch die Räume in uns. Unser Herz, unser Denken, unser Charakter. Das Neue, was in Jesus da ist, das neue Herz muss neu sein lernen, ja, darf neu sein lernen. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Das ist auch ein Versprechen. Erneuerung beginnt dann in der Art und Weise, wie wir mit unserer Familie sprechen, in den Gedanken, wenn niemand zuhört. In deinen Reaktionen im Stress, in deinem Gebet, was keiner sieht, in deinem Umgang mit Enttäuschungen. Was in unserem Leben muss neu? Vielleicht ist es die Geduld, die Vergebung, der Umgang mit Zorn, vielleicht ist es das Denken über dich selbst oder das Vertrauen in Gott. Welche Baustelle zeigt dir denn der Heilige Geist in deinem Innern? Eine Baustelle zu haben, ist kein Makel, sondern bedeutet, da wird was erneuert. Alle haben Baustellen. Wir alle sollten Baustellen haben. Was ist deine Vision fürs Neue? Hast du es schon gesehen, wie es auch sein kann? Was geht, wenn Jesus in dir lebt? Und was ist dein nächster kleiner Glaubensschritt ganz praktisch? Ja, beten wir noch. Wir danken dir, Jesus, dass für diese Erneuerung, die du uns schenkst. Und wir haben es da alle dringend nötig. Wir sind in dieser verschlissenen und zerfallenen Welt und haben auch so viel mitgenommen und gelernt, was nicht gut ist, was abgenutzt ist, was eigentlich nicht mehr in unser Leben gehört, was entrümpelt werden kann, was weg kann. Und du hast was Besseres für uns. dein Wesen, deine Art, deine Liebe, deine Gnade, die soll uns prägen. Schenk, dass wir, ja, dass dein Geist uns einfach in diese Prozesse so mit reinnimmt, dass wir es nicht als Last empfinden, sondern als Freude, Altes rauszuschmeißen und Neues wachsen zu lassen. Danke, dass wir das in diesen Wochen so in dem Zentrum ganz praktisch sehen können und sehen konnten. Schenk, dass dasselbe auch in unserem Inneren passiert. Amen.